Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenz-Navigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit!
Die gute alte ADHS-Paralyse. Ich sag euch, ist kein Spaziergang, sondern verdammter Mount Everest. Ja, also wir gehen heute nicht nur aufs Meer, ja, also weil ich ja gesagt habe, die Folge heute heißt ja auch Windstille im Kopf, sondern wir klettern halt auch in gewissermaßen auf den höchsten Berg der Erde. Beziehungsweise wird das wieder eine richtig, richtig coole Metapher, die ich euch mitgebracht habe, sodass ihr das halt erstens mal selber verstehen könnt und integrieren könnt und dann aber auch wieder anderen und besonders neurotypischen Menschen erklären könnt. Aber erstmal will ich von einer kleinen Hintergrundgeschichte erzählen, denn es begab sich vor einigen Jahren, als ich mit ADHS-Aufklärung und so weiter angefangen habe, habe ich ja viele Konzepte halt auch aus dem Englischen schon ins Deutsche übertragen und habe die da erklärt. Also auch die Metapher der ADHS-Paralyse. Was ist nun aber passiert? Irgendein Medienhaus, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, hat mein Aufklärungsvideo genommen, um mich zu framen als eine der vielen TikTokerinnen, ja, weil ich habe ja gesagt, ich habe ja damals mein Social Media auf TikTok aufgebaut, weil ich bin Wirtschaftspsychologin, spezialisiert auf Markt- und Werbepsychologie. Das hat mir mega Spaß gemacht und so weiter. Ich hatte da auch bestimmte Ziele und so. Jedenfalls, was ich echt schlimm fand, und man hätte das wirklich sehr, sehr schnell eigentlich recherchieren können, dass es, wie gesagt, die ADHS-Paralyse, ja, das ist halt eine Metapher, die in der Community so verwendet wird. Und in dem Video oder Reportage oder was das war, wurde das aber halt wie so hingestellt, da wurde dann eine Psychologin interviewt und die meint so, ja, das ist aber gar kein ADHS-Symptom. Ja, es heißt im Fachlichen Exekutivdysfunktion, aber weil das halt einfach ein unglaublich anstrengender Name ist, Exekutivdysfunktion, haben wir das halt einfach metaphorisch ADHS-Paralyse benannt, weil es einfach sich so anfühlt. Und ich war damals halt auch wirklich erstmal total fertig, weil es wurde ja nicht nur mein Video benutzt, beziehungsweise vor allem halt in Auszügen, ja, noch nicht mal das ganze Video, wo ich am Ende sage so, hey, ich bin psychologische Trainerin, ich kläre darüber auf, damit weniger Menschen leiden müssen. Nee, das wurde natürlich nicht gezeigt, sondern ich wurde auch noch als Thumbnail benutzt, ja. Und die Journalistin, die Reporterin, hat dann natürlich, und ich bin freaking autistic, aber ich habe ein Spezialinteresse in Mimik, Gestik und nonverbaler Kommunikation. Und ich weiß ganz genau aus dem Facial Action Coding System, dass ihr Ausdruck ein Ausdruck von Herablassung war. Gab es danach nochmal eine Entschuldigung oder eine korrekte Einordnung? Nee, gab's nicht. Das Einzige, was halt sehr, sehr schön war, ist, dass meine Community, weil ich ja selber keinen Account auch auf YouTube habe, dass die in die Kommentarspalten gegangen sind und gesagt haben so, ey, Kati ist eine der ersten und wenigen deutschen Creatorinnen, die halt wirklich fachlich und fundiert über ADHS aufklärt. Und dann nehmt ihr auch sie als Negativbeispiel, spinnt ihr? Naja, lustige Anekdote, bin jetzt darüber hinweg, aber es war schon echt gruselig, erstmal vor so einem Millionenpublikum gezerrt worden zu sein, ohne halt irgendwie mal gefragt worden zu sein, so hey, vor allem dann auch noch in so einem schlechten Licht. Aber wie ich ja jetzt auch gelernt habe über die Jahre, das machen Medien so. Na gut. Aber gut, genug zu dieser langen Anekdote, dann doch gehen wir doch mal rein. Und zwar erstmal, warum die ADHS-Paralyse halt was anderes ist als nur so Aufschieben oder Prokrastination. Weil es wurde ja auch schon in Studien und Hochrechnungen so festgestellt, so jeder Mensch schiebt auf. Also es gibt anscheinend wirklich nur so 2% der Menschen, die Dinge nie aufschieben. Und das ist halt schon krass. Und da sehe ich halt auch so einen Punkt, warum halt viele Leute vielleicht höchstwahrscheinlich auch heutzutage sich so denken, so ja, dann muss ich ja auch ADHS haben, weil ich ja ständig dieses und jenes vielleicht auch aufschiebe, sei es jetzt Steuer oder was auch immer. Aber das ist ja was anderes. Vor allem, wenn man halt zum Beispiel solche Dinge aufschiebt, wie ich ja auch schon mehrmals betont habe, wie zum Beispiel Essen, Trinken oder auf Toilette gehen. Ja, also ich habe eine chronische Blasenentzündung, weil ich das halt ständig in meinem Hyperfokus, wenn ich arbeite, einfach vergesse, pinkeln zu gehen. Blöd. Und was natürlich auch nochmal ganz wichtig ist, ist ja, einfach auch dann im psychiatrischen Kontext diese ADHS-Paralyse richtig zu erkennen. reden, weil das geht ja alles auch sehr, sehr schnell ineinander über. Also von ADHS-Paralyse in Burnout, in Depression, ja, das sind ja auch von außen gesehen, sind das halt so Symptomatiken, ne, dass man so eine Antriebslosigkeit hat, dass man einfach nicht hochkommt. Aber bei zum Beispiel Burnout oder bei Depression kommen ja noch andere Sachen mit dazu. Aber bei der ADHS-Paralyse, und da gehen wir jetzt halt gleich ganz im Detail rein, das ist halt einfach so ein, ja, ich sage jetzt mal fast alltägliches Phänomen, wenn uns zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz pauschal, das Dopamin fehlt oder wenn wir, wie gesagt, einfach nicht nach dem NaVi und NaMi Funktionsprinzip halt handeln, dann kann das halt dazu kommen. Ja, also ich habe das zwar auch immer noch hin und wieder und habe ja jetzt peu à peu auch in den ganzen vielen letzten Jahren für jede Herausforderung, die ich irgendwann mal hatte, eine Methode oder Analyse oder Strategie entwickelt, damit ich da wieder rauskomme. Weil ja, ich bin selbstständig und ich möchte natürlich halt auch mein Leben genießen und möchte meine Projekte umsetzen und so weiter. Und natürlich ist es für mich vorteilhafter, wenn ich so schnell wie möglich da rauskomme und nicht beispielsweise ins Doom-Scrolling verfalle. Für diejenigen, die diesen Begriff nicht kennen, das ist ja dieses wirklich stundenlange am Handy hängen und bei Instagram oder sei es jetzt Facebook, TikTok und so weiter scrollen, 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 sich Beiträge oder Videos nacheinander wirklich stundenlang angucken und da nicht mehr rauskommen. Also das könnte halt auch in gewisser Weise so eine ADHS-Paralyse dann sein. Aber höchstwahrscheinlich haben das, wie gesagt, nur ADHS-Neurodivergente, auch mit diesen wirklich stundenlang Doomscrollen. Und da ist es nicht mal 10 Minuten oder eine halbe Stunde, sondern dass da manche wirklich stundenlang, also 2, 3, 4, 5, 6 Stunden oder mehr festhängen, was ja dann wirklich problematisch sein kann. Aber gehen wir doch mal genau in dieses Video, was ich damals gepostet hatte. Ich hatte ein Video gemacht, wie es halt von außen aussieht und wie man sich aber nach innen halt fühlt. Und ich hatte das so gezeigt, dass ich zum Beispiel auf der Couch sitze und dass ich halt mir sage so, hey, ich hätte eigentlich noch dies und das und jenes vor und ich muss noch meine E-Mails checken und das und das und das machen. Aber ich werde jetzt mal noch eine Folge Star Trek gucken oder so. Und dann halt so diese Gegenüberstellung von Prokrastination, dass man sagt so, oh, ich habe jetzt keinen Bock, ich gucke jetzt noch eine Folge von meiner Lieblingsserie. Und dann bei der ADHS-Paralyse ist es auch so, dass man das alles im Kopf hat. Ne, hier, keine Ahnung, abwaschen, E-Mails checken, bla 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 bla. Und dass man dann aber nicht hochkommt. Man macht sich dann aber innerlich so fertig, man schämt sich so sehr und schreit sich innerlich an und ist da so zerrissen und sagt so, jetzt steh doch endlich auf. Was ist dein freaking Problem? Und da kommt halt wirklich ganz, ganz doll so ein Selbsthass auch hoch, weil man sich denkt so, also wie, warum, was passiert hier? Wieso kriege ich einfach nicht mein Leben auf die Reihe? Also im Extremfall, sage ich jetzt mal. Und das wiederum, also wenn das wirklich sehr, sehr oft im Alltag vorkommt, kann das tatsächlich aufgrund dieses Stresses, was es ja auf das Nervensystem dann auslöst, kann sich dadurch halt auch ein Burnout oder dann halt Depression entwickeln. Weil wenn man halt einfach nicht die Energie hat, bestimmte Sachen umzusetzen und vielleicht schon die einfachsten Sachen einfach nicht hinbekommt, weil, wie gesagt, durch die Umgebung man einfach total gestresst ist, sei es jetzt durch zu viele Verantwortlichkeiten in der Familie, in der Partnerschaft, auf Arbeit oder generell halt Stress auf Arbeit und dass man dann halt nur noch wirklich auf der Couch zu Hause sitzt und noch nicht mal mehr Energie hat für seine Hobbys, dann ist das, wie ich schon meinte, dieser schleichende Übergang. Aber wie gesagt, die ADHS-Paralyse, die so im Alltag auftritt, das ist dann halt meistens so, dass wir es vielleicht doch irgendwie am Ende noch hinkriegen, ne? Also dass wir wirklich bis zur letzten Minute gefühlt Dinge aufschieben und dass wir durch sehr, sehr viel Stress und halt zum Beispiel das Stresshormon Adrenalin, ja, dass wir dann so aktiviert werden, dass wir es doch noch irgendwie hinbekommen. Und das Ding ist, man könnte jetzt natürlich sagen, oder auch Neurotypische können ja sagen so, ja, wenn du das immer und immer wieder machst, dann müsstest du doch daraus lernen und dann müsstest du dein Verhalten anpassen können und dich einfach mal zusammenreißen, anders planen und wie gesagt, nicht mehr aufschieben und einfach alles hinkriegen. So funktioniert aber das ADHS-Gehirn nicht. Und deswegen habe ich wieder eine ganz tolle Metapher entworfen. Und zwar die Mount Everest-Metapher. Also, du musst dir das so vorstellen, ein neurotypisches Gehirn oder für ein neurotypisches Gehirn ist eine Aufgabe erledigen wie ein Wandertag auf den Harz. Ja, also beziehungsweise in den Harz auf den Brocken. Und für ADHS-Neurodivergente sind aber bestimmte Aufgaben, einfach mal den Mount Everest zu besteigen. Und damit wir das jetzt mal so vor Augen bekommen, was hier eigentlich der Unterschied ist, gehen wir mal ganz konkret rein. Natürlich, der größte Unterschied ist erstmal die Höhe. Also der Brocken hat eine Höhe von 1100 Meter ungefähr, der Mount Everest dahingegen über 8800 Meter. Wenn wir uns jetzt mal die Vorbereitungszeit anschauen, ja, also wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt den Brocken besteigen, was brauche ich denn dafür? Ist ein Tagesausflug, brauche ich da groß eine Vorbereitung? Muss ich da wie, keine Ahnung, für einen Marathon irgendwie üben oder trainieren? Nee, man muss sich vielleicht für ein paar Stunden oder weiß ich nicht, wie lange das dauert, also sehr kurz vorbereiten, was brauche ich? Vielleicht will ich nochmal wirklich Wanderklamotten, wenn ich es ganz besonders schön haben möchte, mir holen, aber dann that's it, ja. Aber wenn man den Mount Everest besteigen möchte und vielleicht für diejenigen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, auf dem Mount Everest sind schon sehr, 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 sehr viele Menschen gestorben und da komme ich dann auch gleich nochmal hin, aber die Vorbereitungszeit, um auf den Mount Everest zu steigen, sind 6 bis 12 Monate intensives Training und wie ich gerade halt schon meinte, ne, Ausrüstung, was brauchen wir, wenn wir in den Harz gehen, auf den Brocken wandern wollen, ja, Wanderschuhe, Rucksack mit Essen, Trinken, ein bisschen was drin, vielleicht wetterfeste Kleidung. So, was brauchen wir aber für den Mount Everest? Wir brauchen ein Sauerstoffgerät, wir brauchen Steigeisen, wir brauchen auch Sherpas, das ist ganz wichtig. Und wir brauchen halt auch ein Zelt, weil wie gesagt, das ist nicht an einem Tag geschafft. Wir müssen da halt auch übernachten. Hier ein weiterer großer Unterschied, die Dauer des Aufstiegs. Um auf den Brocken zu wandern, brauchen wir 2 bis 4 Stunden. Um die Spitze vom Mount Everest zu erklimmen, brauchen wir 6 bis 9 Wochen mit Akklimatisierung. Und hier kommen wir jetzt zu dem Ding, warum ich das eigentlich als Metapher ausgewählt habe. Nicht nur wegen diesen ganzen Höhenunterschieden und Vorbereitungszeit, pipapo, sondern wegen Mikromor. Mikromor ist eine Einheit, mit der man einschätzen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, zu sterben. Und wenn man halt jetzt sich anguckt, ich möchte jetzt auf den Brocken wandern, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also der Mikromor, ist unter 1. Und im Vergleich dazu, auf den Mount Everest zu steigen, sind 35.000 Mikromor. Das bedeutet, dass ADHS-Neurodivergente bei manchen Aufgaben, wie gesagt, wenn diese ADHS-Paralyse und Blockade eintritt, dann ist das manchmal emotional und gefühlstechnisch. Und wir haben, beziehungsweise so intuitiv das Gehirn, das Nervensystem, kriegt da so eine Angst davor, dass wir irgendwie diese Angst haben, wie auf den Mount Everest zu steigen und diese Wahrscheinlichkeit von 35.000 Mikromor haben, zu sterben. Ja, das kannst du niemandem erklären, aber wir fühlen das und es ist halt richtig, richtig schlimm. Und gleichzeitig schämen wir uns dafür, dass es halt einfach so ist. Weil das ist ja ganz klar, wenn ein neurotypischer Mensch, der sich denkt so, ja, also die Aufgabe ist, wie halt auf dem Brocken zu wandern, ja, dauert halt ein paar Stunden, stell dich nicht so an. Und wir denken uns so, ja, das ist aber ein Mount Everest. Ich brauchte erstmal übelst viel Vorbereitungszeit. Ich brauchte dies, das, jenes. Ich brauchte Equipment. Irgendjemand muss mir helfen. Wo kriege ich denn die Leute her? Keine Ahnung. Das ist einfach alles viel zu überwältigend. Und das haben wir manchmal bei so kleinen Aufgaben wie zum Beispiel die Küche sauber machen. Und hier nochmal ein kleiner Haken zum NAVI bzw. NAMI-Funktionsprinzip. Neuartigkeit, aktuelle Dringlichkeit, Wettbewerb oder Menschenfokus oder emotionale Intensität. Und das ist halt einfach dieses Ding bei der emotionalen Intensität. Die kann uns blockieren oder befeuern. Und wenn wir zum Beispiel halt vor einer Aufgabe stehen, die wir beispielsweise noch nie gemacht haben oder wo wir sagen, das ist jetzt einfach so langweilig oder zu, das ist halt keine Challenge, ja, das ist zu neutral. Oder natürlich auch andere Sache, ne, wenn wir denken, was ist, wenn ich da scheitere? Was ist, wenn ich da irgendwas falsch mache? Komme ich ins Gefängnis? Keine Ahnung, ich habe übelst Angst, ne? Dann, kann uns halt, wie gesagt, diese Emotionalität halt blockieren. Dann kriegen wir so eine Angst und dann kommen wir in diese ADHS-Paralyse. Und hier natürlich auch nochmal übersetzt, was wäre denn das für eine ADHS-Facette beziehungsweise für ein ADHS-Diagnosekriterium? Das ist die emotionale Dysregulation. Also wie gesagt, wir haben da einfach Probleme oder unser Gehirn und Nervensystem, das läuft da an Emotionen über. Ja, da könnte man sich jetzt halt streiten, das ist jetzt noch nicht so ganz raus, ne, ist jetzt halt einfach die Amygdala und das ganze Nervensystem ist das halt sensibler, ne, deswegen sage ich ja auch immer diese ganzen Überschneidungen zu Hochsensibilität. Wenn unser komplettes Nervensystem einfach sensibler ist und auch Emotionen stärker und sensitiver und sensibler verarbeitet, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass wir einfach schneller blockiert werden durch solche Sachen. Ja, also das heißt, dass diese emotionale Dysregulation, das ist halt nicht nur, dass man vielleicht schnell ausrastet oder schnell weint oder so, sondern dass man halt auch dadurch blockiert wird, im Alltag Aufgaben umzusetzen. Also zusammenfassend ist halt wirklich zu sagen, Wenn du ein ADHS-Gehirn hast, dann brauchst du nicht nur eine gute Karte, du brauchst halt auch Seile, vielleicht eine Sauerstoffflasche, vielleicht brauchst du auch jemanden, der dich irgendwie führt und unterstützt, ne? Also wie die Sherpas auf dem Mount Everest, diejenigen, die sich da einfach auskennen, die schon den Weg gegangen sind und hab ich ja, ne? Surprise! Und hier möchte ich auch nochmal einen ganz kurzen Schwenk zur Mismatch-Theorie machen. Die habe ich auch in meinem ersten Buch damals schon beschrieben. Und zwar, warum wird es denn jetzt halt immer offensichtlicher, beziehungsweise werden denn heutzutage auch so viele Menschen mit ADHS spätdiagnostiziert? Wieso steigen denn die Diagnosezahlen? Weil unsere Welt einfach nicht für unser Nervensystem gemacht ist. Ja, also natürlich auch neurotypische Menschen leiden darunter. Und deswegen sage ich ja auch, alles, was ich entwickle und entwerfe und so weiter, das kann auch neurotypischen Menschen helfen, weil die haben das vielleicht viel später, aber das hilft denen auch. Aber wir ADHS-Neurodivergente oder generell mit Hochsensibilität, autistische Menschen, hochbegabt und so weiter, wir haben ein sensibleres Nervensystem. Wir sind die Kanarienvögel im Bergwerk und wir schlagen da einfach schneller an, beziehungsweise kippen einfach schneller um, ne? Und die Mismatch-Theorie besagt ja, hey, wie gesagt, der menschliche Organismus ist halt für diese ganze Digitalisierung und Globalisierung gar nicht ausgelegt. Also wir leben eigentlich sehr, sehr bedürfnisunabhängig. Ungerecht. Und wie ich ja schon mal sagte, früher, als wir noch in kleinen Gruppen gelebt haben, da hatte jeder seine Aufgabe und wir waren auch nicht ständig so überreizt, ne? Also da sind hinderliche, sage ich jetzt mal, ADHS-Symptomatiken oder Merkmale werden da gar nicht so richtig aufgefallen, weil wir ja halt einfach sehr, sehr gut reguliert gewesen sind. Und ein anderer wichtiger Punkt ist halt, wie ich gerade meinte, wegen Sherpas und so weiter, wir hatten einfach immer Menschen um uns rum. Und dadurch, dass unsere Gesellschaft immer individualistischer wird und es gesagt wird, so ja, du musst natürlich irgendwie alles alleine schaffen. Das ist für uns einfach nicht bedürfnisgerecht, nicht artgerecht, sage ich jetzt mal, ja. Wir brauchen andere Menschen und vor allem neurodivergente Menschen brauchen andere, wie ich schon sagte. Vor allem hier besonders das NAMI-Funktionsprinzip. Wir brauchen den Menschenfokus, also wir brauchen andere, die uns irgendwie animieren. Wir brauchen diesen Vergleich. Wir brauchen jemanden, der uns mitzieht oder der halt einfach uns durch die Anwesenheit reguliert. Denn genau dieser Umstand ist mir wirklich erst letztes Jahr so richtig bewusst geworden. Ich habe beispielsweise wirklich auch selber mal wieder was aufgeschoben über Monate, was wirklich eine sehr ärgerliche hohe ADHS-Steuer nach sich zog. Und ich habe das irgendwie überhaupt nicht hinbekommen. Und da musste mich wirklich erst ein Gehirnzwilling begleiten und er war einfach nur mit dabei. Er hat mich den ganzen Weg begleitet. Ich habe alles selber gemacht, was zu klären und so weiter. Das hat mir geholfen. Er war einfach regulierend mit dabei. Ich wusste, okay, ich bin hier nicht alleine. Und falls es zum Beispiel halt irgendwie ein Missverständnis gibt, weil Überraschung, autistische Kommunikation, oder generell Überforderung, was auch immer, dann könnte er irgendwie noch mit einspringen oder irgendwie noch dieses Problem mit zusätzlich erklären, ja, und könnte mich da halt unterstützen. Und dadurch habe ich dann erst auch eine Methode nochmal super verfeinert, die dann halt auch speziell für autistische Menschen nochmal mehr funktioniert und vor allem halt, wie ich sage, nochmal spezialisiert und verfeinert die NAMI-Methode bzw. das NAMI-Funktionsprinzip, dass wir einfach oft auch auf andere Menschen angewiesen sind. Und das ist auch gar nichts Falsches oder Verwerfliches oder Krankes. Wir sind Menschen, wir sind soziale Tiere. Aber wie ich schon meinte, mit den Sherpas, ja, also, ich habe diesen ganzen Weg durchgemacht. Ich bin schon mehrmals auf den Mount Everest gefühlt gestiegen, ja, musste mir selber alles irgendwie beibringen und habe immer geguckt, okay, wo sind denn halt irgendwie, die Fallstricke, beziehungsweise wo sind die schwierigen Passagen, wo könnte es eine Blockade geben, was auch immer. Und das habe ich ja dann immer weiter verfeinert. Ich habe ja, wie gesagt, einige meiner auch Anti-Aufschieben-Methoden in mein zweites Buch gepackt und habe jetzt halt nochmal ein, ich sage jetzt mal, Premium-Programm daraus gemacht. Denn was mich nämlich auch immer genervt hat oder immer, wenn ich das so mal festgestellt habe in den letzten Jahren, ich habe ja sehr, sehr viele Weiterbildungskurse gemacht und da waren wirklich sehr viele gute mit dabei und einige aber auch so total stinklangweilige, wo ich mir dachte, boah, das ist zäh, das ist übelst lang, das ist überhaupt nicht für mein Gehirn gemacht, ja, weil ich brauche das fundiert, beziehungsweise sehr verdichtet, ja, also das irgendwie 30-Minuten-Video, das hättest du auch in 5 Minuten erklären können, ne, also was soll denn das ganze Palaber? Und deswegen mache ich ja zum Beispiel meine ganzen Online-Kurse halt auch ADHS-gehirngerecht, ne, also genauso wie ich halt natürlich schon immer seit Anfang an auch meine Aufklärungsvideos gemacht habe, ja, die geskripteten und so weiter, wo ich dann wirklich innerhalb von, weiß nicht, 1,5, 2, 3 Minuten wirklich sehr, sehr komplexe Dinge sehr verdichtet erklärt habe. Und so sind zum Beispiel meine Online-Programme für zu Hause, ja, wo man sich das auch selber im eigenen Tempo angucken angucken und anhören kann und durcharbeiten kann und wirklich auch gar keinen Druck hat, aber was gleichzeitig spaßig ist und ADHS gehirngerecht, also nicht nur die Videos, sondern halt auch die Unterlagen und so weiter, weil ich meinte ja schon, ne, also damals, wo ich selber in der Klinik war, wo ich dachte, so, das ist alles irgendwie so, die ganzen Unterlagen übelst langweilig, ne, könnt ihr das nicht mal ein bisschen ansprechender gestalten, so, was hier los? Und deswegen habe ich das so gemacht. Naja, also wie gesagt, wenn du eine Sherpa möchtest, die dich begleitet auf den Mount Everest, dann bin ich da die Richtige für. Und da kommen wir aber auch, und dann schlage ich jetzt den großen Haken zum Thema Windstille. Wenn du auch so eine Windstille im Kopf hast und dir denkst so, ja, richtig blöd, ich möchte hier aber auch mal weiterkommen, was mache ich denn da jetzt? Dann habe ich, wie gesagt, ein komplettes Framework. Also ich habe da ja, wie gesagt, viele Jahre dran gearbeitet, ich habe das jetzt perfektioniert, das greift alles so perfekt ineinander, weil ich glaube, ich habe wirklich für jede Herausforderung, die es halt irgendwie gibt im Alltag, die wir haben, habe ich eine Lösung. Weil ich habe ja letztens nochmal eine kleine Umfrage gemacht in meiner Community und meinte so, was schiebt ihr denn am meisten auf? Und die meistgenannten Sachen waren so Putzen, Aufräumen, Ausmisten, also Kleiderschrank etc. Dann Grundreinigung, wie zum Beispiel Kühlschrank oder Schränke etc. Dann Bürokratie, wie Steuern oder Anträge. Dann Post öffnen und sich dann auch darum kümmern. Dann Termine bzw. Arzttermine machen, ne, Zahnarzt und so weiter. Dann die Wäsche machen, also alles, was dazu gehört, ne, wie zum Beispiel dann halt auch abhängen, zusammenlegen, verräumen, ihr merkt schon. Dann so Küche, Geschirrspüler machen, persönliche Hygiene war auch mit dabei, wie duschen, Haare waschen etc. Habe ich auch was, ja, was halt zum Beispiel Sensorik betrifft, ganz wichtig. Dann haben wir Papierkram sortieren und ordnen. Dann Telefonate mit 3 Ausrufezeichen. Da habe ich tatsächlich auch letztes Jahr schon was entwickelt, warum wir das eigentlich aufschieben und was wir dann machen können. Dann haben wir noch den Punkt Rechnung bezahlen. Generell irgendwo überhaupt anfangen, priorisieren, ohne zu weinen. Dann auch Nachrichten beantworten oder sich bei sozialen Kontakten melden. Ich glaube, das haben auch sehr, sehr viele das Problem. Und dann halt natürlich auch Sport und Bewegung im Alltag. Ja, und für jeden dieser Punkte habe ich etwas entwickelt. Also sei es jetzt erstmal eine Analyse, wie komme ich überhaupt rein, also was muss ich denn erstmal schauen, warum ich diese Blockade habe, dann welche Schritte gehe ich, welche Methoden wende ich an, die ADHS-gehirngerecht sind, ne, die zum Beispiel halt auch das mit in Betrachtung nehmen, dass ich zeitblind bin, ja, und da vielleicht halt auch dadurch blockiert bin und so weiter. Und das alles gibt es jetzt, Trommelwirbel, bald in meinem Anti-Aufschieben-Archipel. Ja, wir wollen da eine kleine Reise machen und da sind wir jetzt wieder beim Thema Windstille, ne? Also, ich bin ja eure Navigatorin und ich weiß auch, was man macht bei Windstille im Kopf oder beziehungsweise ich kann halt auch die Sherpa sein auf dem Mount Everest. Wir setzen den Kurs zum Anti-Aufschieben-Archipel am 1.2. Was heißt das? Du hast jetzt die Möglichkeit, dich schon mal anzumelden, also als Anwärter beziehungsweise Anwärterin, und ich pack dir in die Podcast-Beschreibung ja den Anwärter-Link rein und dann bekommst du alle ja Infos darüber beziehungsweise alle Reminder, wenn es dann losgeht. Und ich habe natürlich noch viele kleine andere schöne Boni mit reingepackt für die ganzen Anwärter und Anwärterinnen. Also melde dich da gerne unverbindlich an oder guck halt generell auf meine Social-Media-Kanäle. Da werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen auch noch so hier und da ein paar Tipps und Tricks zum Thema Aufschieben beziehungsweise Anti-Aufschieben teilen. Und vielleicht sehen wir uns dann halt auf dem Anti-Aufschieben-Archipel. Also bis dann!
Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.